Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im Herbst 2017 zog eine schwach radioaktive Substanz namens Ruthenium über Deutschland hinweg.
Das war dann eben am 3. Oktober, dass auch in Deutschland dann dieser Stoff schon nachgewiesen werden konnte. Und im Laufe der nächsten Tage kamen dann insgesamt Meldungen von 31 europäischen Ländern zusammen, in denen überall dieser ungewöhnliche radioaktive Stoff gemessen wurde.
Gesundheitsgefahr bestand damals wie heute zwar keine, aber die Frage nach dem Ursprung dieser Ruthenium-Wolke, die treibt Strahlenschutzexperten immer noch um. Eine umfassende Analyse bestätigt jetzt einen lang gehegten Verdacht. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war ein Unfall in einer russischen Nuklearfabrik die Ursache. Mehr dazu gleich. Außerdem erklären wir, was ein Stern, der das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße umkreist, über Einsteins Relativitätstheorie verrät. Und wir berichten, wie Pflanzenwurzeln nach langer Trockenheit den Bodenbakterien wieder auf die Sprünge helfen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Bei einer anhaltenden Trockenheit, wie wir sie vergangene Woche in weiten Teilen Deutschlands erlebt haben, hören Pflanzen auf zu wachsen und ihre Blätter welken. Sobald es dann regnet, erholen sie sich aber oft schnell wieder. Unterstützt wird diese Regeneration durch ein komplexes Zusammenspiel von Pflanzenwurzeln und Bodenbakterien. Als Biologen sich das jetzt mal genauer angeschaut haben, sind sie auf einen bislang unbekannten Effekt mit unerwünschten Nebenwirkungen gestoßen. Lucian Haas berichtet.
Pflanzen haben Wurzeln, um damit im Boden festen Halt zu finden und zudem Wasser und Nährstoffe aufzunehmen. Allerdings geben die Wurzeln dem Boden auch etwas zurück. Die Ausscheidungen werden Wurzelexudate genannt.
Diese Wurzelexudate sind komplexe Mischungen aus einfachen Zuckern, Aminosäuren, aber auch eine Art von Signalstoffen wie Hormone, die mit den Mikroben im Boden kommunizieren.
Franziska de Vries ist Spezialistin für Bodenbiologie an der Universität von Amsterdam. Sie erforscht, wie Pflanzen mit Bakterien und Pilzen im Boden interagieren. Eine ihrer Fragen: Was passiert bei extremen Wetterbedingungen wie Trockenheit? Ändert sich dann die Wirkung des Wurzelexudats auf das Bodenleben? Um das herauszufinden, machte sie Laborexperimente mit wolligem Honiggras und Sauerampfer.
Diese beiden Pflanzenarten haben ganz unterschiedliche Wurzeltypen. Die Honiggräser haben lange, dünne, feine Wurzeln und der Sauerampfer kurze und dicke.
Im Experiment setzte die Forscherin die Pflanzen erst einmal 2 Wochen der Trockenheit aus. Anschließend holte sie die Wurzeln aus der Erde, ließ die Pflanzen sich 2 Tage lang in einer Nährlösung etwas erholen, um sie dann über 2 Wochen hinweg unter sterilen Bedingungen zu halten und die gebildeten Wurzelexudate zu sammeln. Diese mischte sie dann wiederum tröpfchenweise in kleine Bodenproben, um zu ermitteln, ob und wie sich dadurch die Aktivität der im Boden befindlichen Mikroben verändert. Zum Vergleich machte sie auch Tests mit Exudat von Pflanzen, die keine Trockenheit erlebt hatten. Dabei zeigte sich ein eindeutiges Ergebnis.
Durch die Trockenheit verändert sich das Wurzelexudat und das stimuliert wiederum die Bodenmikroben. Sie sind dann aktiver und liefern den Pflanzen mehr Nährstoffe, sodass sie nach der Dürre wieder besser wachsen können. Dass hier ein so klarer Zusammenhang besteht, hat noch niemand zuvor gezeigt. Für mich ist das eins der schönsten Experimente, die wir je gemacht haben.
In welcher Weise sich die Zusammensetzung der Exudate nach einer Trockenheit verändert, kann Franziska de Vries noch nicht sagen. Das will sie in weiteren Studien ermitteln. Nur die Wirkung ist klar, die Bodenmikroben werden deutlich aktiver. Gemessen hat sie das anhand der Menge an CO2, die aus dem Boden entweicht, als Maß für die Atmung bzw. Stoffwechselrate der Mikroben. Das Ergebnis könnte auch für Klimaforscher wichtig sein. Denn wenn der Klimawandel vielerorts auf der Welt für häufigere Dürren sorgt, wird es spannend, wie die Bodenlebewesen darauf reagieren.
Die Stimulation der Mikrobengemeinschaft durch die veränderten Wurzelexudate führt dazu, dass mehr Kohlenstoff aus dem Boden freigesetzt wird. Aber eigentlich wollen wir ja den Kohlenstoff im Boden halten, denn sonst gelangt er in die Atmosphäre. Und das könnte den Klimawandel sogar noch verstärken.
Franziska de Vries wird noch viele weitere Versuche mit anderen Pflanzen machen. Sie will überprüfen, ob diese stimulierende Wirkung der Wurzelexudate nach Trockenheit bei allen Pflanzenarten auftritt. Wenn das so wäre, könnte das einen großen Einfluss auf die Reaktion ganzer Ökosysteme auf den Klimawandel haben.
Lucian Haas über Wurzelexudate und ihre ambivalente Rolle fürs Ökosystem. Im Oktober 2017 sorgte in Europa eine Wolke des schwach radioaktiven Elements Ruthenium für Unruhe. Gefährlich für Menschen waren die Konzentrationen des strahlenden Stoffs zwar nicht, aber weil unklar war, woher er stammt, hatten Strahlenschützer Angst, da könnte noch mehr kommen. Als sie dann den Verdacht äußerten, dass Ruthenium sei bei einem Unfall in der Nuklearfabrik Majak freigesetzt worden im südlichen Ural, stritten die russischen Behörden das rundheraus ab. Nach einer umfassenden Analyse von 1300 Messwerten aus Europa und Asien, veröffentlicht heute im Fachmagazin PNAS, ist allerdings mehr als fraglich, ob die Russen die Wahrheit gesagt haben. Professor Georg Steinhauser von der Uni Hannover ist einer der Autoren der Studie und hat mir vorhin erklärt, was ihn und seine Kollegen so sicher macht, dass die Spur doch nach Majak führt.
Unsere jetzigen Analysen erhärten diesen Verdacht auf jeden Fall. Und es ist vor allem ein gesamteuropäisches Statement, das wir abgeben. Es sind nicht nur einzelne Messwerte und nicht nur einzelne Vermutungen, sondern es sind 69 Autoren aus fast allen europäischen Ländern, die gemeinsam auftreten und sagen, die Summe unserer Messwerte ergibt ein ganz klares Bild und das deutet auf den Südural und damit auf Majak.
Wie genau sind Sie und die Kollegen vorgegangen, um da jetzt klarer zu sehen? Es klang schon an, Sie haben eine Menge Daten analysiert letztlich.
Die Identifikation der Quelle ist in dieser Arbeit gar nicht der Hauptfokus. Es gibt eine zweite Arbeit, die kurz vor der Publikation steht und die haben wir mit unseren Messwerten mit Datenfutter gefüttert. Das heißt, die Identifikation des Ortes ist jetzt gar nicht mal so primär unser Fokus. Es ging vielmehr darum, dass wir mal die Datenmenge in ein vernünftiges Bild bringen und dann auch gewisse forensische Informationen bringen. Das sind jetzt vor allem die chemischen Arbeiten, die wir in dieser Arbeit vorstellen.
Was genau besagen die? Welche zusätzlichen Informationen konnten Sie gewinnen?
Wir sehen einige recht überraschende Dinge, die wir so nicht erwartet hätten. Zum einen können wir aufgrund von zwei verschiedenen Ruthenium-Isotopen das Alter der Freisetzung bestimmen. Also wie lange ist dieser Brennstoff herumgelegen nach dem Ende der Bestrahlung, bevor er wieder in die Wiederaufbereitung gekommen ist. Und dieser Befund war extrem überraschend, weil der Brennstoff sehr, sehr jung war. Der war also noch sehr frisch und hat quasi noch nach Reaktor gerochen. Der war nur 1,5 bis 2 Jahre alt. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil die normale Wiederaufbereitung so jungen Brennstoff nicht verwendet. Man wartet üblicherweise mindestens 3 Jahre, die Franzosen sogar mindestens 4 Jahre und wenn es irgendwie möglich ist, sogar noch länger, bevor man den Brennstoff anfasst und in die Wiederaufbereitung bringt.
Und welche Gründe könnte es geben, sozusagen so junge Brennelemente schon wieder aufzubereiten?
Wir kennen die tatsächliche Ursache nicht, aber wir können vermuten, dass es damit zusammenhängt, dass Majak zum gleichen Zeitpunkt, als der Unfall passiert ist, einen millionenschweren Auftrag aus Italien vorliegen hatte, wo es darum ging, radioaktives Cr-144 für ein physikalisches Experiment zu produzieren. Und alle Spezifikationen, die es für diese Bestellung gegeben hat, deuten darauf hin, dass man sehr, sehr jungen Brennstoff verwenden musste. Sonst hätte man diese Spezifikationen nicht erfüllen können. Es macht also Sinn, dass man für diesen Auftrag von einer etablierten Vorgehensweise abgewichen ist und dabei in einen Unfall hineingerutscht ist.
Dieses Labor in Italien, das ist das Gran Sasso Teilchenforschungslabor, das diese Strahlungsquelle, diese spezielle CER-Strahlungsquelle bestellt hatte.
Genau.
Und die ist dort nie angekommen. Das kommt ja noch als überzeugenderes Indiz dazu.
Ja, nicht nur, dass alle unsere Indizien darauf hindeuten, dass es hier einen Zusammenhang geben könnte, quasi noch als das letzte Glied in dieser Indizienkette ist dann die Absage aus Majak gekommen, ungefähr 2 Monate, nachdem die Freisetzung von Ruthenium über Europa beobachtet wurde.
Das heißt, wenn man jetzt 1 und 1 zusammenzählt, haben die Russen versucht, diese Strahlungsquelle mit einem etwas abweichenden Verfahren herzustellen und dabei ging vermutlich was schief.
Das ist sehr, sehr gut zusammengefasst, wie Sie das gesagt haben.
Wie geht es denn jetzt weiter? Die Russen dementieren ja, dass es zum genannten Zeitpunkt überhaupt irgendeine Form von Zwischenfall gegeben hat in Majak. Hoffen Sie denn, dass die jetzt sich vielleicht eines Besseren besinnen nach den Fakten, die Sie jetzt vorgelegt haben?
Natürlich, wir hoffen, dass hier mit offenen Karten gespielt wird und etwas Transparenz hereingebracht wird. Und da geht es, und das ist mir ganz wichtig, da geht es nicht darum, dass wir Russland in die Ecke stellen wollen und dass dann Europa mit dem Finger auf Russland zeigt, sondern es geht vielmehr darum, dass wir gerne aus diesem Unfall lernen möchten. Das haben wir nach Fukushima auch schon gemacht. Da passiert ein schwerer Unfall und wenn mit offenen Karten gespielt wird, dann sind zumindest die Konsequenzen zum Wohle der Menschheit. Dann werden Stresstests durchgeführt und entwickelt, dann werden Sicherheitskonzepte neu überdacht. Man lernt aus solchen Unfällen und genau das möchten wir eigentlich aus diesem Unfall auch machen.
Die Basis Ihres Artikels sind ja zum Teil schon auch Modellrechnungen, Rückrechnungen, was die Ausbreitung der Radioisotope angeht. Ist das jetzt wirklich so eine Art rauchender Colt, was Sie da gemeinsam mit Kollegen publizieren, oder könnte am Ende doch auch alles ganz anders gewesen sein?
Also, dass am Schluss herauskommt, dass wir uns vollkommen geirrt haben und eine ganz andere Quelle in Frage kommt, halte ich für absolut ausgeschlossen. Das liegt schon allein daran, dass es nicht so viele nukleare Einrichtungen gibt, die mit diesen Mengen an Radioaktivität überhaupt umgehen können. Man hat in Wirklichkeit nur eine Handvoll Verdächtiger, die hierfür in Frage kommen. Und in der Gegend von Zentral-Südrussland, in dem eurasischen Grenzgebiet, gibt es nur eine Einrichtung, die hierfür in Frage kommt. Das heißt, dass wir auf einmal draufkommen, es war gar nicht Russland, es war La Hague in Frankreich oder es war Sellafield im Vereinigten Königreich. Das ist ausgeschlossen und viel mehr Alternativen gibt es auch gar nicht.
Die Spur führt nach Russland. Georg Steinhauser von der Uni Hannover über den Ursprung der radioaktiven Ruthenium-Wolke vom Herbst 2017. Wir bleiben in Russland, wechseln aber vom Südural in den hohen Norden Sibiriens. Weil der Lebensraum am Rand der Arktis extrem lebensfeindlich ist, wundert es kaum, dass die Selbstmordrate dort ungewöhnlich hoch ist. In einem Langzeitprojekt haben Wissenschaftler nach den Ursachen gefahndet und auf der internationalen Arktis-Forschungskonferenz in Archangelsk kürzlich Ergebnisse präsentiert. Details von Monika Seinsche.
Vor etwas mehr als 10 Jahren ereilte den Mediziner Juri Sumarokov ein Hilferuf aus der nördlichsten Ecke des westsibirischen Tieflands.
Die lokalen Gesundheitsbehörden dort waren besorgt über hohe Selbstmordraten im autonomen Kreis der Nenzen. Deshalb sind wir sehr oft dorthin gereist. Das erste Treffen fand 2007-2008 statt.
Seitdem untersuchen Juri Sumarokov und seine Kollegen von der Northern State Medical University in Archangelsk jeden einzelnen Selbstmordfall im autonomen Kreis der Nenzen, einer russischen Verwaltungseinheit. Selbstmordraten werden von der Weltgesundheitsbehörde als Fälle pro 100.000 Einwohner angegeben. Weltweit etwa liegt die Selbstmordrate bei 11 pro 100.000. In der Verwaltungseinheit der Nenzen dagegen sind es 70 pro 100.000. Nur in Grönland und in der kanadischen Provinz Nunavut bringen sich noch mehr Menschen um.
Bis zu 90% unserer Opfer waren stark angetrunken, als sie Selbstmord begingen. Bei den Männern waren es mehr als 80% und bei den Frauen mehr als 90%. Das heißt, Alkohol spielt als Auslöser eine sehr große Rolle.
Die Dunkelheit während der langen Wintermonate scheint dagegen keinen Einfluss zu haben. Juri Sumarokovs Ergebnissen zufolge starben die meisten Menschen im Frühling, oft an Freitagen. Um die hohen Selbstmordraten zu senken, empfiehlt er, den Zugang zu Alkohol zu beschränken.
Es gibt ein sehr positives Beispiel aus Estland. Als dort beim Eintritt in die EU die europäischen Alkoholrestriktionen und Preise eingeführt wurden, sanken die Selbstmordraten schlagartig. Vorher hatte Estland eine sehr hohe Selbstmordrate. Das Gleiche könnten wir im autonomen Kreis der Nenzen machen, also den freien Verkauf einschränken und die Preise für Alkohol anheben. Das könnte in der ländlichen Region funktionieren. In Städten würde es nichts bringen. Dort gibt es zu viele Wege, an Alkohol zu gelangen.
Der autonome Kreis der Nenzen ist etwa halb so groß wie Deutschland. Allerdings wohnen dort gerade mal 42.000 Menschen. Die meisten von ihnen sind Ureinwohner vom Stamm der Nenzen. Unter ihnen fanden Juri Sumarokov und seine Kollegen besonders viele Selbstmordfälle.
Das ist ein globales Problem, nicht bloß ein russisches. Deshalb arbeiten wir mit Forschern in den USA, Kanada, Grönland und Nordeuropa zusammen. Wir müssen zusammen Wege finden, die hohen Selbstmordraten unter den Ureinwohnern der Arktis zu senken. Präventionsprogramme müssen dabei in der Dorfgemeinschaft ansetzen, nah an den Familien und dem traditionellen Lebensstil.
Von ganz entscheidender Bedeutung für die Vermeidung von Selbstmorden sei es, die Muttersprache zu stärken, sagt der Mediziner.
Sprache ist der kürzeste Weg zum Gehirn. Und wir wissen aus der Psychologie, dass Therapien und Präventionsprogramme in der Muttersprache, also der Sprache, die man von den Eltern und Großeltern kennt, die in den Familien gesprochen wird, besser funktionieren als in jeder anderen Sprache, die man im Laufe seines Lebens lernt. Die indigenen Sprachen zu stärken, ist also der beste Schutzmechanismus.
In vielen Regionen der Arktis gehen genau diese Sprachen aber zurzeit verloren. Immer weniger junge Ureinwohner lernen die Sprachen ihrer Ahnen.
Monika Seinsch über die Ursachen der alarmierenden Selbstmordraten im hohen Norden Sibiriens. Mit Hilfe des berühmten Keck-Teleskops auf Hawaii ist es Astronomen kürzlich gelungen, einen Stern zu beobachten, der das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße umkreist. Wie sie im Fachmagazin Science beschreiben, war es dadurch möglich, Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie genauer als je zuvor zu testen. Frank Rothelüschen weiß, was dabei rauskam.
SO2, in der Chemie ist das die Formel für Schwefeldioxid, ein Schadstoff. Doch Astronominnen wie Andrea Guess von der Universität Los Angeles verstehen darunter etwas ganz anderes.
Das ist ein Stern im Zentrum unserer Galaxie. Das Besondere? Er ist der Stern, der dem Zentrum am nächsten liegt und von dem wir den Orbit kennen.
Im Zentrum der Milchstraße schlummert ein regelrechtes Monstrum, ein supermassives schwarzes Loch, 4 Millionen Mal massereicher als die Sonne. SO2 umkreist dieses Monstrum und braucht für eine Runde ca. 16 Jahre. Entsprechend viel Geduld benötigten die Fachleute, um mit dem Keck-Teleskop auf Hawaii einen kompletten Orbit zu verfolgen.
Wir entdeckten den Stern vor etwa 20 Jahren. Seit 20 Jahren verfolgen wir seine Bewegung. Und mittlerweile haben wir einen regelrechten Film seines Umlaufs im Kasten.
Der Stern bewegt sich nicht auf einer Kreisbahn, sondern eiert auf einer ausgeprägten Ellipse um das schwarze Loch herum. Besonders spannend wurde es im letzten Sommer.
Im letzten Sommer war der Stern am nächsten dran. Dadurch konnten wir herausfinden, wie sich die Gravitation in der Nähe des schwarzen Lochs verhält.
Die Gravitationskraft, die SO2 während des Rendezvous verspürte, war rund 400 Mal stärker als die zwischen Sonne und Erde und damit derart mächtig, dass nicht mehr das klassische Gravitationsgesetz von Newton gilt, sondern Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Und die besagt unter anderem, dass starke Gravitationskräfte sogar das Licht beeinflussen sollten. Genau das haben Andrea Guess und ihr Team nun beobachtet.
Der Schlüssel war die Messung der sogenannten gravitativen Rotverschiebung. Das bedeutet, das vom Stern ausgehende Licht muss gegen das gewaltige Schwerefeld des schwarzen Lochs ankämpfen. Dadurch verliert es Energie, weshalb sich seine Farbe ins Rötliche verschiebt. Und genau das konnten wir nachweisen, wie von Einstein vorhergesagt.
Eine neuerliche Bestätigung dessen, was das Genie schon vor über 100 Jahren postuliert hatte. Demnach lässt sich die Gravitation am besten beschreiben, wenn man annimmt, dass Raum und Zeit durch eine Masse gekrümmt werden können. Und je größer die Masse ist, umso stärker fällt diese Krümmung aus. Dennoch, restlos zufrieden scheint Andrea Guess noch nicht, denn klar ist, der Weisheit letzter Schluss ist Einsteins allgemeine Relativität noch nicht.
Allein die Existenz eines schwarzen Lochs spricht dafür, dass Einsteins Ideen irgendwann versagen. Denn wollte man ein schwarzes Loch wirklich verstehen, müsste man eine weitere Theorie zu Rate ziehen, die Quantenphysik. Doch Quanten und Einstein, das passt bislang nicht zusammen. Da fehlt uns schlicht eine Theorie, die beides unter einen Hut bringt.
Deshalb werden Guess und ihre Leute auch künftig das Geschehen um das supermassive schwarze Loch sorgsam im Auge behalten, in der Hoffnung, eines Tages die entscheidenden Hinweise zu finden für eine Theorie, die Einstein und die Quanten endlich miteinander vereint.
Ein Beitrag von Frank Grote-Lüschen. Weiter geht's mit den Meldungen, heute von und mit Piotr Heller.
An der Internationalen Raumstation herrscht derzeit Hochbetrieb. Es sind nämlich 5 Raumschiffe an der ISS angedockt. Es handelt sich um einen amerikanischen Cygnus-Frachter, ein Progress-Versorgungsschiff aus russischer Produktion, 2 Soyuz-Transportkapseln für Astronauten und schließlich einen Dragon-Raumfrachter, der dieses Wochenende ankam. Das unbemannte US-Versorgungsschiff hatte Verpflegung für die Astronauten und 250 wissenschaftliche Experimente an Bord. So wirklich knapp sind die Parkplätze an der ISS aber trotz der 5 Raumfahrzeuge gerade nicht. Wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt uns kurz vor der Sendung mitgeteilt hat, können aktuell bis zu 14 Raumfrachter und Kapseln an der ISS andocken.
Deutsche und dänische Physiker haben eine Art Quantenfilm gedreht.
Der Film zeigt, wie sich ein stabförmiges Molekül aus drei Atomen dreht. Die Forscher versetzten das Molekül mit zwei Laserstrahlen in Rotation und tasteten es mit einem weiteren Laser im Billionstelsekundentakt ab. So kamen am Ende 651 Einzelaufnahmen zustande, die anderthalb Umdrehungen des Moleküls entsprechen. Weil es sich um ein Quantenobjekt handelt, zeigt der Film nicht die tatsächliche Position des Moleküls zu jedem Zeitpunkt, sondern nur eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wo es sich befinden könnte. Die Arbeit, die im Magazin Nature Communications erschienen ist, zeigt eine neue Möglichkeit auf, molekulare Prozesse zu veranschaulichen.
In Spitzbergen haben Forscher 200 verhungerte Rentiere gezählt.
Das sei eine ungewöhnlich hohe Zahl, wie die Wissenschaftler des norwegischen Polarinstituts heute der Nachrichtenagentur AFP gesagt haben. Die Tiere seien im vergangenen Winter verhungert. Durch den Klimawandel habe es auf der Inselgruppe im Nordpolarmeer mehr als üblich geregnet. Dadurch wiederum hätten sich Eisschichten auf dem Boden gebildet, die es den Tieren erschwerten, an Nahrung zu gelangen.
Ein kleines Eiweiß könnte bei der Entwicklung einer Parkinson-Therapie helfen.
Es handelt sich um das Eiweiß Alpha-Synuklein. Forschern ist es aus den Gehirnen von Parkinson-Patienten bekannt, wo es sich in Form sogenannter Lewy-Körperchen ablagert. Neurologen aus den USA haben jetzt aber festgestellt, dass das Protein eine durchaus positive Wirkung auf Parkinson-Patienten haben könnte. Es ist nämlich in der Lage, kaputte DNA-Stränge in Nervenzellen zu reparieren. Das haben die Forscher in Tierversuchen und in Experimenten mit menschlichem Hirngewebe festgestellt, wie sie in den Scientific Reports schreiben. Sie vermuten, dass das Protein diese wichtige Reparaturfunktion einbüßt, wenn es sich zu den Lewy-Körperchen zusammenklumpt. Diese Funktion wiederherzustellen, könnte ein Ansatz für eine Parkinson-Therapie sein.
In den Bordapotheken von Flugzeugen gibt es kaum Arznei für Kinder.
Auf diesen Mangel machen US-Forscher in den Annals of Emergency Medicine aufmerksam. Sie haben Daten von über 75.000 medizinischen Vorfällen auf Flügen ausgewertet. In rund 16% der Fälle waren Kinder unter 19 Jahren betroffen. Es handele sich also nicht um seltene Zwischenfälle, heißt es vom Hauptautor der Studie. Dennoch seien die Erste-Hilfe-Sets an Bord der Maschinen nicht für Kinder ausgelegt. So seien etwa Kleinkinder nicht in der Lage, die Tabletten für Erwachsene zu schlucken. Außerdem würden sie deren Dosierung nicht vertragen. Die Forscher empfehlen, dass Fluggesellschaften sich der häufigsten Krankheiten bewusst werden und darauf vorbereiten. Sie schlagen auch vor, an Bord Informationen mitzuführen, die die benötigten Medikamentenmengen in Abhängigkeit vom Gewicht der Kinder angeben. Bei den häufigsten medizinischen Vorfällen in der Studie ging es um Übelkeit und Erbrechen. Danach kam Fieber und Schüttelfrost, gefolgt von allergischen Reaktionen.
Vielen Dank für die Meldung. Piotr Heller war das.
Sternzeit. 29. Juli. Der Astronom aus Nordschleswig. Die Entdeckung eines auffälligen Kometen bewahrt Astronomen davor, völlig vergessen zu werden. So ergeht es auch Theodor Bronson, der vor 200 Jahren in Norbor auf der Insel Elz zur Welt kam. Auf Wunsch seiner Mutter hatte er zunächst in Kiel, Heidelberg und Berlin Jura studiert. Doch dann folgte er seinem Interesse und wechselte zur Astronomie. Theodor Bronson arbeitete ab 1847, da war er 28 Jahre alt, an der Sternwarte in Altona. Einige Jahre später lehnte er einen Ruf an das berühmte Runetårn-Observatorium in Kopenhagen ab und wurde Direktor der Privatsternwarte von Baron John Parrish im böhmischen Senftenberg. Doch nach dem Tod des Geldgebers rissen die Erben die Sternwarte ab. 12 Jahre später, 1870, kehrte Theodor Bronson in seine mittlerweile preußisch verwaltete Geburtsstadt zurück. 5 Kometen hat Theodor Bronson entdeckt. Einer kreiste in nicht einmal 5 Jahren um die Sonne und hat sich mittlerweile aufgelöst. Ein anderer, Bronson Metcalf, gehört mit gut 70 Jahren Umlaufzeit zur Familie des Kometen Halley. Wissenschaftlich am bedeutendsten sind Bronsons Arbeiten über den Gegenschein des Zodiakallichts. Er erklärte, dass dieses matte Leuchten am Nachthimmel, genau gegenüber der Sonne, auf von interplanetarem Staub reflektiertes Sonnenlicht zurückgeht. In 40 Jahren wird der Astronom, der 1895 gestorben ist, für kurze Zeit in Erinnerung gerufen. Dann zeigt sich am Himmel wieder der Komet Bronson-Metcalf.
Mit dieser Hommage an einen Kometenentdecker geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.